was geht? Dein Podcast zur Europawahl mit Mattea und Elena. Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Ihr seid bei der zweiten Folge von EU was geht, dem unterhaltsamen Podcast zur Europäischen Union und zur Europawahl. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir sind
Elena
und Mattea. Wir sind Politikwissenschaftlerinnen und arbeiten beide im Bereich der Europapolitik in Berlin. Hallo Elena, wie schön, dass du da bist. Magst Hallo. Du das Thema vorstellen?
Ja klar, gerne. Heute geht es darum, was ist die EU eigentlich und wie funktioniert sie? Also wir haben das Ganze genannt EU einfach erklärt. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen, aber ich bin guter Dinge. Das heißt, wir werden euch die vier wichtigsten Institutionen der EU erklären und so ein bisschen versuchen darzulegen, was deren Rolle ist, warum die wichtig sind und dass ihr einfach so ein Feel dafür bekommt, ja, was die verschiedenen Aufgaben sind und auch so ein bisschen, was das mit der Europawahl zu tun hat, weil wir eben vor allem eine dieser Institutionen, das Europäische Parlament, wählen, aber auch die anderen Institutionen so ein bisschen mit der Wahl zu tun haben.
Ja, und wir werden noch die größten Vorurteile auch vorstellen. Also, was heißt vorstellen? Wir werden sie kritisch hinterfragen, ob die EU wirklich teuer, intransparent und undemokratisch ist.
Ja, das ist echt eigentlich das Allerwichtigste, ne? Weil das sind ja immer so die Vorurteile, die man oft hört. Und da wollen wir euch ein bisschen versuchen, das mit Fakten zu unterlegen.
Ja, wie immer bei unseren Folgen fangen wir an mit Mattea oder Elena, was geht? Das ist eine Fragerunde, wo wir eine persönliche Einschätzung geben zu unserem heutigen Thema. Dann kommen die Hard Facts und zum Schluss gibt es noch eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Takeaways. Und auch nicht zu vergessen, unser What the Fuck Jingle, das ist eine Art Buzzer, auf den wir hauen, wenn der andere mit Fremdwörtern um sich wirft, die erklärt werden müssen.
Ja, wir kennen uns ja selber ganz gut, das heißt, wir wissen, das könnte mal passieren, wir kommen da wahrscheinlich nicht drum rum, aber damit ihr dann nicht denkt, oh Mann, Leute, ey, könnt ihr mal hier euren Nerd-Talk aufhören, versuchen wir dann uns dazu quasi, indem wir uns mit dem Buzzer zwingen, euch zu erklären, was das wirklich bedeutet.
Genau, und heute bin ich Hostin der Folge und ich werde deshalb Elena befragen in unserem Teil. Elena, was geht's? Ich werde Elena einfach ein paar Begriffe reinwerfen und sie muss ja spontan antworten, was ihr dazu einfällt. Genau. Und
mal schauen,
was dein Gehirn so aus den Tiefen rausgräbt. Das finde ich immer so spannend, wenn man unvorbereitet quasi Fragen beantworten muss. Mhm. Okay, Nummer 1. Regieren.
Boah, krasse Verantwortung, krasser Job, mega wichtig, würde ich nicht machen wollen.
Ja, okay. Demokratie.
Das Beste, was wir haben. Also so im Sinne von, also es gibt sicher noch sozusagen in unserer Vorstellung bessere Sachen, aber halt nicht, also genau, umgesetzt ist das Beste, was wir haben können.
Ja, schön gesagt. Gesetze?
Paragraphen, kompliziert, mega wichtig.
Transparenz?
Ich muss dann so Transparenzpapier, nee, das heißt Transparentpapier, ne? Ja, irgendwie so eine bürgerinnennahe Politik, dass Menschen verstehen, was da eigentlich gemacht wird und das nicht so, also ich habe das Gefühl, viel Politik findet halt so außerhalb des Alltags der Menschen statt.
War doch gar nicht so schwer.
Geht so.
Ich habe auf jeden Fall gesehen, wie es bei dir arbeitet. Ja, wir kommen zu unserem Teil mit den persönlichen Fragen. Ich stelle jetzt ein paar Fragen zur EU und du plauderst ein bisschen aus deinem Nähkästchen. Ja.
Sehr gerne.
Wann in deinem Leben hast du denn angefangen, wirklich zu verstehen, wie die EU funktioniert?
Also ich frage mich immer noch, ob ich sie wirklich so ganz verstehe. Aber ich habe das tatsächlich wirklich sehr intensiv und gut in meinem Studium gelernt. Ich habe Europastudien oder European Studies studiert und ich habe das damals irgendwie nicht so wahrgenommen, aber das war schon echt eine gute Ausbildung. Währenddessen hatte ich halt immer so das Gefühl, oh Gott, was mache ich denn damit und wie soll ich damit jemals Geld verdienen und wie finde ich da einen Job, der mir Spaß macht? Also das war eher so im Vordergrund. Aber als ich dann später, ich habe dann im Master noch so ein bisschen eher andere Sachen gemacht, weil ja ich irgendwie das Gefühl hatte, oh Gott, EU, das ist alles so crazy. Und habe dann aber angefangen zu arbeiten, eben ganz klassisch zur EU-Politik. Also ich arbeite ja zur EU-Klimapolitik. Und da habe ich dann gemerkt, ja krass, ey, also in meinem ersten Studium, das war einfach so, so gut. Und das ist halt nicht, ich habe immer gedacht, das lernen alle, die so Politikwissenschaften oder so studieren. Und das ist aber halt nicht so. Also wie oft Leute zu mir kommen in meinem Arbeitskontext, die halt voll die cleveren Menschen und voll Ahnung von Politik haben, aber halt keine Ahnung CEU haben, das ist so irre.
Ja. Ist mir auch schon häufiger passiert.
Ich habe echt erst eigentlich Jahre danach gemerkt, dass ich die EU schon recht früh ganz gut verstanden habe. Was ja auch ein schönes Gefühl ist.
Ich glaube, dass das inzwischen vielleicht noch mehr in der Schule auch beigebracht wird. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Alter, wo ich es in der Schule hatte, habe ich mich dafür auch noch nicht so richtig interessiert. Und ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Das war alles noch viel zu abstrakt. Mhm. Also mich hat schon Politik interessiert, aber ich weiß, dass ich es wirklich schwierig fand, in dem Alter, das ist nicht so eingängig gewesen. Okay, und warum denkst du, ist es so schwer zu vermitteln, wie die EU funktioniert?
Oh, wenn ich darauf eine Antwort hätte, ich glaube, dann könnte ich...
Mir fällt da eher gesagt zu viel ein.
Wirklich? Dann musst du vielleicht die Frage beantworten. Ich kann ja mal anfangen und du kannst ergänzen. Mhm. Tatsächlich, das Hauptproblem ist, dass die Politik in Deutschland... das auch nicht, also ne, auch nicht so gut vermittelt, wie die EU eigentlich funktioniert und was so die Vorteile sind an der EU. Und ich glaube, dass das halt in vielen Mitgliedstaaten tatsächlich auch ein bisschen so gewollt ist. Also, dass die PolitikerInnen gar nicht so den Mehrwert darin sehen, die EU gut darzustellen und ne, zu zeigen, wie toll die EU ist, weil das ja auch so eine Taktik ist. Mhm. Dass man, wenn es quasi gute Sachen aus der EU gibt, dann brüstet man sich gerne in den Nationalstaaten. Ne? Dann sagt die Bundesregierung, ach toll, guck mal, was wir hier für euch gemacht haben. Und spiegelt das gar nicht so, dass das eigentlich aus der EU kommt und eine gemeinsame Sache ist. Und andersrum, wenn es aber Gesetze gibt, die vor allem vielleicht kurzfristig erstmal eine Herausforderung sind, weil sie zum Beispiel irgendwie eine Umstellung mit sich bringen, irgendwie vielleicht erstmal mehr Bürokratie mit sich bringen und dann erst mittelfristig wirklich einen Vorteil für uns bringen, dann ist es natürlich schnell so, dass die PolitikerInnen in Deutschland oder auch in den anderen Mitgliedstaaten halt sagen, ja, das ist ja die EU, da haben wir ja nichts mit zu tun. Ne, damit sie sozusagen nicht dafür so eins draufkriegen quasi.
Ja.
Ich finde, da ist ja sowas wie, keine Ahnung, der Euro oder auch so, als verboten wurde, dass man Einwegplastik, Geschirr und sowas jetzt in der EU nicht mehr haben durfte. Das ist natürlich erstmal voll die Umstellung für alle. Und dann aber nach einer Zeit ist es halt voll der Standard und man ist so, hey, ja klar, kein Problem und voll gut. Und aber dieser Moment der Umstellung, da sind natürlich viele Menschen oder auch Unternehmen erstmal so, ey, was passiert denn da und motzen rum so, ne? Und dann ist die Politik halt, ist das natürlich einfach, wenn die sagen können, ja, aber das kommt ja aus Brüssel, hat ja nichts mit uns zu tun.
Klassischer Sündenbock.
Ja, wirklich. Und halt dann einfach so ein bisschen unterschlagen, dass sie ja genauso mit das entschieden haben.
Mhm. Ja, du bräuchte eigentlich so ein eigenes Heer an InfluencerInnen, die irgendwie die EU versuchen oder eine noch viel bessere Kommunikationskampagne, die EU besser darstellt. Und ja, dafür sind dann irgendwie die Gelder am Ende dann doch nicht da. So.
Also es vielleicht auch wäre auch einfach mehr Aufgabe der Mitgliedstaaten, weil das ja auch in jedem Land andere Themen sind, ne? Also für die Menschen dann relevant sind.
Ja, stimmt. Okay, dann letzte Frage. Wenn du etwas daran ändern könntest, wie die EU funktioniert, was würdest du ändern?
Oh, da fällt mir viel ein. Muss es realistisch sein oder darf ich auch ein bisschen träumen?
Beides.
Okay, dann fange
also
ich mal an.
Träumen.
Okay, ich fange mal an mit Träumen. Mhm. Ich glaube, idealerweise hätten wir in Europa nur Politiken, die wirklich ganzheitlich darauf ausgerichtet sind, was wir als Menschen brauchen, was in unserem Interesse ist. Und dabei aber natürlich auch nicht nur die Menschen in Europa, die jetzt leben, sondern auch die zukünftigen Generationen im Blick zu haben und auch über die EU hinaus die Menschen in anderen Ländern im Blick zu haben, was sozusagen ja für uns alle einen Mehrwert hat. Und da halt nicht so die Interessen einzelner Unternehmen oder einzelner Unternehmensbranchen oder auch einzelner Mitgliedstaaten, dass die EU nicht so krass darauf ausgerichtet ist, sondern eher was wirklich wir als Bürgerinnen und Bürger, was für uns der Mehrwert wäre.
Mhm.
Und ey, also ne, teilweise ist das ja wirklich absurd, wie dann auf so Einzelinteressen Rücksicht genommen wird. Also gerade sehen wir das ja richtig krass mit der FDP, dass die halt einfach so Sachen zu einem, also neue Gesetze zu einem Zeitpunkt blockieren, wo eigentlich quasi schon alles zu Ende verhandelt ist und auch die FDP die ganze Zeit mit dabei war und mitverhandelt hat. Und dann einfach, weil sie meinen, dass ihnen das halt in Deutschland irgendwie politisch hilft, das hat ja nichts mit den Themen zu tun, dann da einfach sagen so, ach nö, kurz vor knapp blockieren wir jetzt mal. Mhm. Und das halt immer wieder in den letzten Monaten. Und das ist halt so krass, ne, wenn du dann mit Menschen, also mit PolitikerInnen oder Verbänden oder so aus anderen Mitgliedstaaten sprichst, die sind halt so, ey, was geht bei euch? Das ist eine 5%-Partei und die hält hier ganz Europa in Geiselhaft. Das ist absurd. Ja.
Und das ist auch ein ganz schlechter Präzedenzfall, also ein ganz schlechtes Beispiel für andere Länder. Das ist eigentlich einfach eine Voraussetzung für die Europapolitik. So wurde jahrelang verhandelt, jahrzehntelang verhandelt. Man kann nicht, wenn man auf allen anderen Ebenen schon zugestimmt hat, am Ende kommen und sagen, nee, ach nee, doch nicht. Mhm. Ne? Und wir machen damit halt auch den Weg dafür frei, dass andere Länder das zukünftig dann machen und sich auf uns berufen.
Mhm. Ja, es geht halt immer mehr dann in so Einzelinteressen und halt überhaupt nicht mehr so dieses, okay, was brauchen wir als ganzer Kontinent oder als ganzer Staatenbund. Ja. Genau, vielleicht nenne ich auch noch was Realistisches. Ich glaube, was gerade jetzt zum Beispiel auch so mit Blick auf die Europawahl halt mega cool wäre, weil ja so viele Menschen die EU als so fern wahrnehmen, ist, wenn es halt mehr Menschen gäbe, die so direkt mit der EU verbunden werden. Und das könnten PolitikerInnen sein, aber wie du vorhin sagst, ne, das können natürlich auch InfluencerInnen sein. Aber die man so, die sozusagen viele Menschen kennen, ne, die so einfach präsent sind und die halt ganz klar für die EU stehen und irgendwie, ja, vielleicht auch die EU erklären oder man irgendwie auf jeden Fall so ein positives Bild mit denen und der EU verbindet. Also so ein bisschen so ein Mr. EU, Mrs. EU. Theoretisch werden wir auch gleich drüber reden, haben wir die ja sogar, aber das funktioniert halt irgendwie nicht so.
Ja, vielen Dank. Dann war's das mit unserem Teil zu persönlichen Fragen.
Ja, cool. Dann geht's jetzt ans Eingemachte, oder?
Ans Eingemachte. Es geht weiter mit EU unkompliziert.
Ich liebe diese Musik einfach so.
Ja, ich auch. Sie ist wirklich, ja, die coole Version.
Die Hip-Hop-Version der Ode an die Freude.
Ja, wir sprechen heute darüber, wie die EU funktioniert. Und erstmal voll cool, dass ihr dabei seid. Es ist kein leichtes Thema. Wir geben unser Bestes. Ja, und wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt hier nichts voraussetzen. Wir wollen uns erstmal damit befassen, was braucht man denn eigentlich, um ein Land gut zu regieren, um neue Gesetze aufzustellen. Machen wir erstmal so ein kleines Gedankenspiel. Und wir fangen mal damit an, zu überlegen, du gründest einen neuen Staat. Wie würde der heißen?
Oh Gott. Elenahausen?
Elenahausen? Ja, ist doch cool. Elenahausen, okay. Und was würdest du, hast irgendwie, keine Ahnung, 4 Millionen Menschen, sagen wir mal, ist ein kleiner Staat. Und jetzt müsstest du irgendwie anfangen, dir zu überlegen, was machen wir für Regeln? Bisher gibt's keine Regeln.
Okay. Also, was brauchen wir? Erstmal würde ich sagen, ist ja sozusagen das Wichtigste, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Also was ist das für ein Staat? Was hat er für Werte? Was hat er für Ziele? Dann müsste man sich ja überlegen, okay, in welche Richtung soll die Wirtschaft gehen? Was wollen wir irgendwie unseren Kindern in den Schulen beibringen? Wie ist die Medienlandschaft gestaltet? Also so diese ganzen Dinge. Ja, und dafür bräuchte es natürlich erstmal ein Gremium und vielleicht dann auch was Niedergeschriebenes, in welche Richtung wollen wir gehen, was sind unsere wichtigsten Werte und Ziele.
Mhm. Ja, genau. Und das hat sich die EU auch gedacht. Und zwar gibt es eine Institution, die große Leitlinien beschließt, die wirklich große politische Fragen, große Entscheidungen trifft. Und zwar also wirklich nicht technischen Gesetzeskram, sondern zum Beispiel Euro-Einführung, wie groß wollen wir werden, wie verändern wir uns im Ganzen, werden wir klimaneutral, werden wir nicht klimaneutral?
Und wann?
Und wann? Und das ist für den Fall der EU der Europäische Rat. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist das höchste politische Organ der EU und dort versammeln sich alle europäischen Regierungschefs und Chefinnen. Und das ist auch etwas, was euch vielleicht im TV öfter mal über den Weg läuft. Die sogenannten Gipfeltreffen, super viel Medienpräsenz. Und ja, die treffen sich normalerweise 4-mal im Jahr und in Krisenzeiten natürlich auch häufiger. In Brüssel im sogenannten Europagebäude. Und da gibt es immer einen riesen Medienrummel und es gibt einzelne Interviews. Und das sehen wir dann auch öfter mal in der Tagesschau. Und die versuchen zusammen Entscheidungen zu fällen. Das ist sehr, sehr schwer. Sie müssen das nämlich gemeinsam machen. Wenn ein Land nicht zufrieden und nicht zustimmt, dann ist die Entscheidung vertagt. Deswegen wird da immer sehr lange und sehr ausgiebig verhandelt. Und wir erleben das aber auch immer wieder, dass einzelne Länder blockieren. Bei Ukraine-Geldern haben wir das jetzt zuletzt gesehen. Und wir wollten aber nochmal sagen, das gab es schon immer in der EU. Ich weiß nicht, Elena, fällt dir eine berühmte Blockade noch ein?
Ja, wir haben ja Europastudien studiert. Da lernt man immer die Blockade von Großbritannien, von Margaret Thatcher, als so einen wichtigen Punkt. Die haben halt wirklich, ich weiß gar nicht, war das jahrelang? Oder also gefühlt jahrelang? Auf jeden Fall bei mehreren
5 Jahre, glaube ich.
Ja, haben die einfach immer wieder blockiert, weil sie halt im Ende, also alles Mögliche, was auch jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, weil sie halt erreichen wollten, dass Großbritannien weniger in den EU-Haushalt, also in den EU-Topf quasi Gelder einzahlt. Das war schon, also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, da sind wir heute schon besser dran.
Ja. Ne? Ich finde das auch nochmal ganz wichtig, also du hast das ja gerade schon gesagt, dass die im sogenannten Konsens entscheiden, also es müssen wirklich alle zustimmen. Und das heißt halt auch gerade diese großen Linien, das ist halt jetzt nicht so, dass da irgendwie, wenn jemand da was nicht will, dann wird das auch nicht passieren. Ne? Also es gibt ja oft dieses Vorurteil so, ja, wir geben sozusagen Entscheidungsmacht an Brüssel ab. Und das stimmt natürlich sozusagen im Kleinteiligen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber halt für die großen Leitlinien, das entscheiden unsere Staats- und Regierungschefinnen und Chefs so, ne? Und wie gesagt, da, also wenn da nicht alle zustimmen, dann passiert es nicht. Das finde ich nochmal ganz wichtig.
Ja, und die können auch nicht, also sie tun es manchmal, dass sie behaupten, sie hätten mit der Entscheidung, die da in der EU getroffen wurde, nichts zu tun, aber das stimmt einfach nicht.
Ja, das ist ja immer, das werdet ihr wahrscheinlich auch ungefähr in jeder Folge hören.
Ja.
Das ist halt einfach immer diese Taktik, ne? Man schiebt das dann als Politikerin auf Brüssel, obwohl man halt da eigentlich selber mit entschieden hat.
Ja, Elena, also wir haben jetzt über den Europäischen Rat geredet als erstes Gremium, eine Instanz für die Leitlinien. Was brauchen wir denn noch in deinem Wunschstaat?
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, wir brauchen auf jeden Fall viele Gesetze, die alles so regeln, wie wir miteinander leben wollen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie ein Gesetz geschrieben wird, dann muss es ja erstmal einen Vorschlag geben. Also wie könnte so ein Gesetz aussehen? Und dafür brauchst du natürlich irgendeine Institution, die richtig viel Ahnung hat, also die richtig viel Human Power hat, also viele Menschen mit viel Wissen, die sich überlegen, wie könnte denn so ein Gesetz aussehen?
Genau, ja. Und da sind wir dann bei der Europäischen Kommission. Wir haben in der EU keine Ministerien, die Gesetzesvorschläge schreiben. Wir haben eine Art Expertisezentrum, das sich Europäische Kommission nennt. Es ist quasi ein Regierungsersatz. Und sie hat auch noch weitere Regierungsfunktionen. Zum Beispiel verwaltet sie auch das Geld und macht so ein bisschen den Watchdog, dass sich alle an die Regeln halten. Wir haben da eine Präsidentin momentan, wo ich sage, immer die most famous Föhnwelle der Welt, Ursula von der Leyen. Und ja, denkst du, sie ist bekannt so, also dass die Leute verstehen, was sie da eigentlich macht?
Nee, ich habe letztens noch eine Umfrage gesehen, dass wenige Menschen die kennen. Also erzählt uns auch mal, ne, auf Social Media, wen ihr so mit der EU verbindet und ob, genau, würde uns interessieren. Aber ich glaube, ja, sie ist auf jeden Fall nicht diese Mrs. EU, die ich mir so wünschen würde.
Nee, also man sieht sie öfter mal im Fernsehen, wenn sie große neue Vorschläge veröffentlicht, also wenn die Kommission mit neuen großen Paketen auftritt und dann spricht sie halt für die EU-Kommission, dass sie jetzt eben große Sachen veröffentlicht hat.
Und das finde ich ja, macht sie auch immer ganz cool, weil sie immer ganz viel die Sprachen wechselt. Also sie spricht eigentlich immer auf Deutsch, Englisch und Französisch. Mhm. Das finde ich jetzt irgendwie ganz cool.
Ja, sie hat aber noch ein Team aus weiteren 26 sogenannten Kommissaren und Kommissarinnen. EU, what the fuck?
Sorry, Mattia, da musste ich mal den Buzzer drücken.
Ja,
die
kein
Kommissarinnen,
Problem.
Sind wir jetzt hier im Fernsehen bei Tatort oder was?
Ja, man denkt immer so direkt an die Polizei, ne? Also sie selber ist Kommissionspräsidentin, aber auch Kommissarin. Und sie hat eben noch 26 weitere Kommissare und Kommissarinnen mit im Team. Und so nennt man einfach die Mitglieder der EU-Kommission, und zwar auf dem höchsten Level.
Also es ist so ein bisschen so vergleichbar mit Ministerinnen bei uns, oder?
Ja, ja, nur dass eben die EU-Kommission in der Form wirklich nur in der EU existiert. Und dafür braucht man dann einfach eine Bezeichnung und hat sich für EU-Kommission entschieden. Und deswegen heißt es auch nicht EU-Superministerium oder so.
Genau. Ich glaube, es ist auch nur auf Deutsch, dass das so ein bisschen weird klingt, weil wir
ja
halt die KommissarInnen in der Polizei haben.
Ja, ja, das stimmt. Naja, das Idee ist, dass jedes Land einen Kommissar, eine Kommissarin stellt und der dann für einen bestimmten Themenbereich zuständig ist. Also haben wir quasi 27 kleine Mini-Ministerien in einer gesamten Organisation. Und den Kommissar und Kommissarin steht eben jeweils noch eine große Abteilung unter, die dann die Vorschläge im Detail ausarbeiten. Und anders als in der Regierung sollen die halt politisch unabhängig sein.
Also in der Theorie, ne? Es ist ja schon auch viel weg, also genau, die wechseln dann natürlich, also ne, dann ist man vielleicht 5 Jahre Kommissarin und dann geht man wieder zurück in die Heimatpolitik oder so und dann ist man auch wieder in der Partei tätig. Genau, aber sozusagen in der Theorie soll das so sein und in der Theorie sollen die ja nicht nur unabhängig von den Parteien, sondern eben auch von ihrem Mitgliedsstaat sein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es schon, also dafür, dass das ja eine ganz schöne Herausforderung ist, irgendwie doch ganz gut klappt, dass man wirklich das Gefühl hat, so die meisten von den KommissarInnen sind dann wirklich so mit Herzblut bei ihrem Thema dabei und sind die da schon eigentlich oft der Sache und so ihrem Thema und der EU zumindest so verpflichtet, habe ich das Gefühl. Ja. Oder wie nimmst du das wahr?
Doch, nehme ich auch so wahr. Das ist vor allen Dingen die Institution, die so für die EU an sich irgendwie steht, also die so die Seele der EU auch verkörpert so ein bisschen. Und ich glaube, dass es irgendwie klar ist für eine KommissarIn, dass sie sozusagen sich in den Dienst jetzt der EU stellt und überlegen muss, welche Gesetze brauchen wir hier und nicht, was möchte meine Partei. Genau. Und die EU-Kommission wird alle 5 Jahre neu besetzt, immer nach der Europawahl, wenn es darum geht, wie demokratisch die EU eigentlich ist. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein.
Ich finde es auch voll wichtig, bei der Kommission zu sagen, also die legt ja die Gesetze vor, die macht die Gesetzesvorschläge, aber das macht sie natürlich auch nur da, wo sie das auch darf. Im EU-Jargon nennt man das die Kompetenzen. Das heißt, die EU-Kommission hat sozusagen für bestimmte Bereiche die Kompetenz, Gesetze zu machen. Und da sind die auch dann stärker oder stehen über der nationalen Politik. Also das ist zum Beispiel bei Handel und bei so internationalen Handelsabkommen, dann natürlich mit dem Euro auch bei der Währungspolitik. Und dann gibt es Bereiche, wo die EU auch Gesetze vorlegen darf, aber Mitglieder auch tätig sein dürfen. Also das läuft dann so quasi so ein bisschen parallel. Aber auch da ist es halt so, dass die EU-Politik über der nationalen steht und die Mitgliedstaaten dann Gesetze machen dürfen, da wo die EU entweder noch nichts geregelt hat oder wo die Mitgliedstaaten quasi noch mehr regeln wollen, also noch über das hinausgehen, was die EU geregelt hat. Das ist in vielen von den Politikbereichen, die wir auch in den nächsten Folgen besprechen. Also zum Beispiel bei Energie und Klimaschutz, bei Transport, bei Migration, bei Landwirtschaft. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele Bereiche, wo die EU halt keine einfach Gesetze vorlegen darf. Also sie darf da schon so sanfte Instrumente vorlegen, aber halt nicht harte Gesetze, weil das liegt halt bei den Mitgliedstaaten. Das ist zum Beispiel in der Industriepolitik so, in der Bildungspolitik, bei Tourismus, bei Kulturpolitik. Ne, das sind ja alles so Sachen, die sehr viel auch mit der Identität der einzelnen Länder zu tun haben. Da kann die EU sich jetzt nicht einfach so überlegen, so jetzt machen wir da mal ein Gesetz. Das finde ich jetzt nochmal auch ganz wichtig.
Ja, ist wichtig. Ich glaube, da gibt es auch viele Falschinformationen drüber, ne? Also, dass die EU einfach alles darf und ja, okay. Also, wir haben jetzt den Europäischen Rat mit den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, die Leitlinien vorlegt und sich überlegt. Dann haben wir die EU-Kommission, die Gesetze vorschlägt. Und was würdest du jetzt noch, was würden wir jetzt noch brauchen in einem fiktiven Staat?
Wir wollen ja einen demokratischen Staat. Das heißt, wir brauchen Institutionen, in denen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten werden und die eben die Bürgerinnen und Bürger auch selber wählen, die VertreterInnen, die da drin sitzen. Da ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wie organisiert man das? Also hat man einfach ein Parlament, wo dann alle Menschen wählen und wo dann die Abgeordneten drin sitzen? Oder hat man irgendwie auch noch eine andere Institution, die auf eine andere Art und Weise die Interessensvertretung sicherstellt? Also in Deutschland haben wir ja zum Beispiel den Bundestag, eben das Parlament und den Bundesrat, wo ja mehr noch so die Interessen der Bundesländer vertreten sind, aber auch als gewählte, also auch in gewählter Form, nur dass es dann halt in den Bundesländern gewählt wird.
Ich meine, das wird euch jetzt nicht überraschen, dass das für die EU eben das Europäische Parlament ist eine Kammer. Es gibt noch eine zweite. Die kommt gleich, aber jetzt reden wir erstmal über das Parlament.
Kammer ist wieder ein.
Ja, ist so ein politikwissenschaftliches Wort, ne?
Soll ich nochmal unseren Trailer?
Ja, mach mal. EU, what the fuck?
Was ist eine Kammer?
Eine Kammer, würde ich sagen, ist eine Institution, ein Organ.
Ja, wo mehr irgendwie die Bürgerinnen und Bürger drin repräsentiert
ja.
werden. Ne?
Ja, stimmt. Es wird vor allen Dingen in dem Kontext benutzt.
Mhm. Nagelt uns darauf jetzt nicht fest, bitte. Nee. bitte Unser nicht. Studium ist schon ein bisschen her, aber so in die Richtung nutzen wir das Wort auf jeden Fall hier gerade.
Genau, also das EU-Parlament, das Europäische Parlament soll die europäische Bevölkerung vertreten. Das heißt, wir haben dort Vertreterinnen der Bevölkerung, Vertreter der Bevölkerung, die nicht nach Nationalität sortiert zusammensitzen, sondern nach ihren Parteifamilien. Und insgesamt sind es 705 Abgeordnete im Moment.
Das sind schon echt viele.
Ja, es ist ein großes Parlament.
Ganz schön viele verschiedene Parteifamilien. Wenn wir Parteifamilien sagen, das ist ja auch wieder so ein weirdes Wort. Mhm. Sozusagen, wenn ihr euch das vorstellt, die SPD zum Beispiel, es gibt ja auch in fast allen anderen Ländern auch sozialdemokratische Parteien, die dann halt ein bisschen anders heißen und die kommen dann alle zusammen in der Parteifamilie der Sozialdemokraten.
Genau, und bei den Grünen das Parteien Gleiche, das Gleiche, genau. Bei den Liberalen, bei den Konservativen. Und die ganzen Abgeordneten sind in Ausschüssen aufgeteilt. EU, what the fuck?
Was ist denn ein Ausschuss?
kann man eigentlich übersetzen mit Arbeitsgruppe und bezieht sich aber häufig wirklich auf parlamentarische Arbeit.
Das heißt sozusagen, das ist nach Themen organisiert, ne? Es gibt genau. einen Ausschuss für Umwelt, einen Ausschuss für Soziales, einen Ausschuss für Wirtschaft und Energie und so weiter.
Genau, weil es wäre, glaube ich, nicht machbar, wenn sich alle 705 Abgeordnete mit einem Thema, mit einem Gesetzesvorschlag im Detail befassen. Also was das Europäische Parlament jetzt macht, wenn die EU-Kommission ein Gesetz vorschlägt, ist eben, sich in dieser Arbeitsgruppe zu überlegen, wie möchte dass wir, dass das Gesetz umgeschrieben wird. Das bedeutet, sie sind halt wirklich ein zentraler Gesetzgeber und sie bestimmen mit, und zwar sehr direkt, wie unsere Gesetze aussehen.
Genau, das Einzige, was man da vielleicht noch sagen muss, ist, dass sie eben nicht, also manche anderen Parlamente dürfen ja auch selber Gesetze vorschlagen. Das darf das Europäische Parlament nicht. Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig auch zu wissen.
Ja, das ist die eine Kammer. Jetzt haben wir noch eine andere Kammer, die echt für super viel Verwirrung oft sorgt.
Das ist auch so dumm gemacht, sorry, ey.
Das ist nicht so schlau gemacht. Irgendwie fragt man sich, ja, also es gibt eine zweite Kammer und die nennt sich Rat der EU. Also nicht Europäischer Rat, sondern Rat der EU oder auch Ministerrat.
Ministerinnenrat.
Ministerinnenrat, danke. Und ja, der wird häufig verwechselt mit dem Europäischen Rat, wo ja die Staats- und RegierungschefInnen sitzen. Aber es sind zwei unterschiedliche Institutionen.
Ich finde das auch so krass, ne? Ey, also wie gesagt, auch in Menschen, die halt wirklich zu Politik arbeiten und wo man ja. denkt, die haben, müssen eigentlich Ahnung haben, die vielleicht jetzt nicht explizit zur EU-Politik arbeiten, aber ey, also so oft passiert mir das auch auf meiner Arbeit, dass die Leute halt den Unterschied nicht checken. Also genau, es ist ja, wirklich ist auch kompliziert auch und es ist auch in Ordnung, wenn ihr euch das jetzt nicht ins Detail merkt. Es geht einfach darum, dass ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, okay, wie funktioniert das Ganze denn eigentlich?
Und in dieser Kammer sind die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten und die sind eben dann auch an der Gesetzgebung beteiligt. Das heißt, parallel zum EU-Parlament wird dieser Rat der EU tätig und erarbeitet auch eine eigene Position, sodass wir am Ende eine Position haben vom EU-Parlament und eine Position haben vom Rat der EU.
Und zu wirklich den einzelnen Gesetzen, ne?
Genau, genau. Und ja, wer sitzt denn da eigentlich für die deutsche Regierung konkret oder für alle Regierungen konkret? Also wir sagen jetzt, das ist eine Kammer, in der die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind. Und da hilft uns dieser Begriff Ministerinnenrat. Da sitzen MinisterInnen je nach inhaltlicher Zuständigkeit. Das heißt, es gibt auch nicht nur einen Rat, sondern es gibt verschiedene Formationen. Wir haben einen Umweltrat, wir haben einen Rat für auswärtige Angelegenheiten. Und dort sitzen dann die MinisterInnen, die entsprechend mit diesem Themenbereich in ihrem Heimatland befasst sind und beraten darüber, wie sie sich zwischen sich auf eine Position einigen können. Und das Ganze wird dann noch vorbereitet von verschiedenen Arbeitsgruppen, weil die MinisterInnen nicht sozusagen die ganze technische Arbeit machen. Das machen dann ja Leute, die aus Deutschland, aus deutschen Ministerien entsandt werden und vor Ort arbeiten.
Matthäa, erinnere mich nochmal, was hast du nochmal gearbeitet?
Ja, ich habe tatsächlich das gemacht eine Zeit und habe mitverhandelt. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, also sozusagen die Entscheidung der MinisterInnen vorbereitet, wie eine Schulklasse mit 27 Nationalitäten. Und jeder hat Anweisungen von zu Hause mitgebracht, was er zustimmen kann, was er unterstützen kann. Und dann gibt es sogar alle halbe Jahre so eine Art Klassenfahrt, dass sich eben die 27 Personen dort ja, besser kennenlernen und dass man dann auch schneller, ja, das heißt natürlich anders.
Das ist ja voll verrückt, das habe ich noch nie gehört.
Ja, es, das ist im Grunde wie Team, also eine Teambuilding-Maßnahme, damit die 27 Personen, die da sitzen, also ich sag mal, ja, Personen, Referentin, Leute, die irgendwie...
Aus den Ministerien, ne?
Ja, beziehungsweise, ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber Leute, die schon länger in Brüssel arbeiten und vom Ministerium entsandt worden sind, dass die sich besser kennen und eben auch mal eben schnell man in der Pause mit dem französischen und dem polnischen Kollegen auf dem Flur besprechen kann, ob man sich nicht doch irgendwie noch einig wird, weil das ja schön wäre.
Das ist ja verrückt. Seht ihr, ich lerne auch noch was dazu. Boah, ich stelle mir die Arbeit schon krass crazy dann davor. Also,
ja, diese Arbeitsgruppensitzungen, die dauern ewig. Also da sitzt man manchmal 6 Stunden und versucht, sich irgendwie einig zu werden. Und das ist ja nur der erste Schritt. Wenn man sich dann einig geworden ist innerhalb der europäischen Regierung, dann muss man sich ja auch noch mit dem Europäischen Parlament einigen. Also es ist schon sehr komplex.
Und ja, da hast du eigentlich schon das wichtige Stichwort genannt, ne? Du meinst ja gerade schon, wir haben sozusagen diese beiden Institutionen, die an 2 Positionen arbeiten, das Europäische Parlament und der Ministerinnenrat. Und dann muss man das ja aber irgendwie zusammenbringen. Eigentlich gibt es da ja so einen etwas komplizierteren Ablauf, wie das alles funktioniert. Aber in der Praxis wird es oft anders gemacht. Willst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, diese Verhandlung zwischen EU-Parlament und dem Ministerrat nennt man Trilog, weil 3 Institutionen zusammen dort sitzen. Die EU-Kommission sitzt nämlich auch noch mit dabei.
Weil die ja das Gesetz am Anfang sozusagen geschrieben haben, genau. Und da ja auch viel Expertise haben. Ne?
Genau, aber die können
dürfen nicht so mitentscheiden, oder? Das ist eher so ein bisschen...
Nee, die können immer wieder erklären, aber sie haben auch, sag ich mal, wenn ihnen das in eine ganz falsche Richtung geht, was das Parlament und der Rat da verhandeln, dann können sie ja auch drohen, diesen Vorschlag irgendwie einfach zurückzuziehen. Hm. Sie sind aber vor allen Dingen beratend dort vor Ort. Das kann im Trilog, das kann schon dauern, ne? Da muss alles durchverhandelt werden. Und was man halt am Ende sich auf jeden Fall merken darf, für jedes europäische Gesetz haben am Ende eben deutsche Minister und Ministerinnen und auch Abgeordnete, die man gewählt hat, ihren Daumen gehoben oder gesenkt. Das ist eben wichtig, sich zu merken, wenn es mal wieder heißt, die EU hätte da irgendwas entschieden.
Das haben wir alle zusammen, oder sozusagen unsere politischen VertreterInnen, alle zusammen entschieden.
Ja. Ja, und das heißt, wir haben jetzt schon ganz schön 4 wichtige Institutionen besprochen. Fällt dir noch was ein?
Ja, wenn das Gesetz dann steht, dann braucht man natürlich irgendwie auch jemanden, der halt sicherstellt, dass das Gesetz auch eingehalten wird.
Ja, genau. Wir haben dafür den Europäischen Gerichtshof. Da gibt es zum Beispiel ein Verfahren, bei dem, wenn ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstößt, das kann von der Kommission oder von den Mitgliedstaaten eingereicht werden und es kann zu Strafzahlung führen. Und das nennt sich Vertragsverletzungsverfahren.
EU, what the fuck?
Ja, ich habe es ja jetzt eigentlich schon erklärt.
Vielleicht sagst du es trotzdem nochmal, weil es einfach so ein verrücktes Wort ist.
Vertragsverletzungsverfahren, die 3 Vs. Ganz wichtiges Instrument, um Mitgliedstaaten dazu zu kriegen, die Gesetze einzuhalten, denen sie zugestimmt haben. Und ja, fällt dir da irgendein Bekanntes ein gegen Deutschland?
Ja, es gab da doch irgendwie was mit, mit den Düngungen, also mit Düngemittel, dass irgendwie wir viel zu viel gedüngt haben und dass dadurch in Deutschland in bestimmten Teilen von Deutschland, dass dadurch irgendwie die Wasserqualität, also die Trinkwasserqualität so schlecht wurde.
Ja, genau. Das ist die Nichteinhaltung der Nitratrichtlinie.
Wunderbar.
Schrecklich, ja. Liest sich nicht so schön. Nitrat ist Stickstoff, also ganz viel in Düngemittel vorhanden. Und in Deutschland hat es schon lange das Problem, dass die Felder zu gesättigt sind mit Düngemitteln, mit Stickstoff. Wir wurden da verklagt. Und es hätte Deutschland 17 Millionen Euro gekostet, plus ein tägliches Zwangsgeld um die 1 Million Euro, wenn wir das nicht behoben hätten.
Das ist halt schon echt ein scharfes Schwert, ne? Das ist schon cool, dass die EU da halt auch wirklich sicherstellen kann, dass die Mitgliedstaaten sich an die Regeln halten. Weil das ist ja auch aus so einem Fairness-Gedanken, ne? Also keine Ahnung, was bringt das irgendwie uns, wenn dann die Hälfte der Länder halt die Gesetze einhalten, und das hat ja auch irgendwie Kosten, die das mit sich bringt, oder auch, ne, so Themen, die man mit seiner Bevölkerung aushandeln muss, und dann machen andere einfach, was sie wollen. Das ist schon echt wichtig, dass wir das haben.
Ja. Okay, dann haben wir jetzt schon die wichtigsten Institutionen durch.
Wow, wow, wow.
Ich finde, wir haben es ganz okay gemacht.
Ja, ich hoffe, ihr seid alle noch dran.
Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu den Top 3 Vorurteilen, wenn es um die EU geht.
Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, sie sind uns sehr bekannt. Ich meine, wenn man in dem Bereich arbeitet, es ist vor allen Dingen etwas, wo ich immer wieder in Diskussionen komme im privaten Umfeld. Mhm. Ja, also ein großes Vorurteil ist natürlich immer, oh, die hat super viel Beamte und die verdienen alle viel zu viel. Also im Grunde geht es da um Kosten, die das verursacht. Und die EU-Kommission hat 32.000 BeamtInnen. Das sind ReferentInnen, Anwälte, ÜbersetzerInnen. Aber dazu kommen dann noch das ganze Personal auch aus dem Rat und aus dem Parlament. Und da sind insgesamt ungefähr 55.000, um das mal klar zu machen.
Alle zusammen 55.000?
Ja. Und in Deutschland hat der öffentliche Dienst 4,5 Millionen Menschen.
Boah.
Und die EU selber ist ja für viel mehr Menschen zuständig. Das ist natürlich von der Vergleichbarkeit manchmal ein bisschen schwierig, weil die EU hat nicht so Angestellte im öffentlichen Dienst wie Polizistinnen oder Finanzbeamte.
Mhm.
Aber nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, natürlich klingen 55.000 erstmal viel. Aber im Verhältnis zu dem, was die EU alles an Gesetzen regelt und für wie viele Leute sie zuständig ist, ist das nicht viel. Manche Städte haben mehr. Ja, und zum Gehalt muss man einfach noch sagen, dass sich das an der Entwicklung in den Mitgliedstaaten von Gehältern im öffentlichen Dienst orientiert. Und natürlich gibt es da einzelne Spitzenverdiener und Verdienerinnen. Aber es ist jetzt nicht, dass es so exorbitant höher ist als das, was Leute im öffentlichen Dienst in den Mitgliedsländern auch verdienen.
Ja, und ich glaube, es ist dann ja auch oft so, dann werden die Gehälter von den KommissarInnen oder von den Abgeordneten halt so rausgestellt. Aber ich meine, die bekommen bei uns in Deutschland ja auch voll viel Kohle. Also das, ne, so, das ist einfach auch wichtig, dass die gut bezahlt sind, auch um so zum Beispiel vor Korruption zu schützen und so.
Ja, und die haben auch einfach 70-Stunden-Wochen, 80-Stunden-Wochen ungefähr. Ja,
wenn sie ihren Job ernst nehmen.
Wenn sie ihren Job ernst nehmen, ja, natürlich. Ja, Nummer 2, Demokratiedefizit. EU, what the fuck? Ich würde es so erklären, dass die Bevölkerung nicht direkt genug Einfluss auf die Entscheidung nehmen kann oder nicht ausreichend repräsentiert ist in den Institutionen des politischen Systems, dass man das Gefühl hat, diese Kriterien sind nicht genug abgedeckt.
Hm.
Und hier unterstellt man der EU immer wieder, dass sie ein Defizit hat. Und was ich wichtig finde, dazu zu sagen, ist, dass im Prinzip die Zusammensetzung all der Organe, die wir jetzt vorgestellt haben, direkt oder indirekt auf deiner Stimme beruht. Wenn du zum Beispiel bei den nationalen Parteien wählst, also bei den nationalen Wahlen, dann bestimmst du indirekt auch mit, wer in den Europäischen Rat kommt, wo die Staats- und Regierungschefs und Chefin sitzen.
Und auch, wer in den MinisterInnenräten sitzt.
Genau, ebenfalls. Und der Europäische Rat wählt dann den Präsidenten der EU-Kommission und die KommissarInnen und die werden dann noch vom EU-Parlament bestätigt. Ja, es gibt da Institutionen, die wir nicht direkt wählen können. Das bedeutet aber nicht immer zwangsläufig, dass das Ganze weniger demokratisch ist.
Ich würde da nochmal so einen Schritt auch zurückgehen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass halt früher das Europäische Parlament halt viel, viel weniger Einfluss hatte.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen ein veraltetes Vorurteil. Und jetzt, ne, wie wir die ganze Zeit auch schon gesagt haben, sind sehr viele von diesen Institutionen mehr oder weniger direkt gewählt. Und das Europäische Parlament, was eben direkt gewählt ist, hat auch einfach einen großen Einfluss. Und ich glaube, ja, das ist wirklich auch so ein bisschen so ein Mythos, der sich noch durchzieht.
Ja, eher ein Wahrnehmungsproblem, ne?
Mhm.
Ja. Okay, Nummer 3, Intransparenz. Das hatten wir eben bei unserem Assoziationsspiel. Ja, darunter versteht man, dass eben nicht klar nachvollziehbar ist, wie Entscheidungen zustande kommen. Und da kann man sagen, die EU ist da nicht unbedingt intransparenter als nationale Regierung, was nicht heißt, dass sie da nicht besser werden kann.
Da geht es ja auch ganz viel eben um Lobbyismus, ne? Dass man halt, wenn man nicht weiß, wie eine Position zustande gekommen ist, dann weiß man halt auch nicht, welche Interessen da sich so abgebildet haben und ob da nicht vielleicht Unternehmen oder irgendwelche anderen sozusagen Mächtigen ihre Interessen einfach durchgedrückt haben.
Naja, grundsätzlich sind die Positionen vom Europäischen Parlament öffentlich, wenn sie sich dann geeinigt haben auf eine Position. Vom Rat auch, allerdings wissen wir nicht, wie die zustande gekommen sind, also wie einzelne Mitgliedstaaten die Position fanden, was die da dazu beigetragen haben. Und aber was ich immer gut finde für Transparenz, also die EU versucht da sich wirklich zu bessern. Wir haben jetzt dieses Transparenzregister.
Oder Lobbyregister, oder?
Nee, ich glaube, es heißt Transparenzregister. Ah, okay.
Transparenzregister. Wir werfen hier mit den Worten um uns.
EU, what the fuck? Ja, das umfasst Daten zu mehr als 30.000 Personen, die in Brüssel Lobbyarbeit betreiben und die Einfluss auf Politikgestaltung nehmen wollen. Also Verbände, aber auch Anwaltskanzleien und Thinktanks. Und es ist das größte und umfassendste Register seiner Art weltweit.
Und die müssen sich halt eintragen, wenn die irgendwie sich mit PolitikerInnen treffen, ne? Und da irgendwie oder Veranstaltungen im Parlament zum Beispiel machen oder sowas. Das heißt, man kann so ein bisschen das so ein bisschen nachvollziehen, aber ja, es ist immer noch, es könnte noch viel, viel mehr gemacht werden. Ich glaube, das, was uns da einfach wichtig ist, ist, dass das halt ein Vorwurf ist, den, also der ist jetzt nicht für die EU irgendwie besonders, sondern das ist halt, ne, auch bei uns im Bundestag und bei der Regierung, im Bundesregierung auch ein Problem.
Ja, und noch ein Ding zum Thema Korruption. Ja, es gibt hier aufgedeckte Fälle und die zeigen aber vielleicht auch nicht unbedingt, dass die EU jetzt total korrupt ist, sondern dass da eben auch viel dran gearbeitet wird, diese Fälle aufzudecken. Also man könnte es auch von der anderen Seite sehen. Wir haben relativ starke Kontrollmechanismen noch. Wir haben sogar ein eigenes Amt für Betrugsbekämpfung, was sich mit Misswirtschaft von EU-Geldern befasst. Das heißt OLAF. Die englische Abkürzung, genau.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig mitzunehmen, so ja, die EU ist nicht perfekt, wir müssen da viel, viel mehr besser machen. Aber es ist halt unfair, die EU immer so mit anderem Maß zu messen als zum Beispiel die deutsche Bundesregierung oder das deutsche politische System. Und das ist das, was wir euch mitgeben wollen, weil es halt einfach so wichtig ist, dass wir nicht sozusagen unsere Stimme verschenken, weil wir denken, die EU ist irgendwie, funktioniert nicht gut oder es ist so undemokratisch.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum Schluss.
Oh ja.
EU und Nu. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben euch die vier Institutionen vorgestellt und wollen damit zeigen, wie die EU funktioniert. Ist jetzt kein Hexenwerk, es hat schon Hand und Fuß. Ist aber ein einzigartiges System und damit nicht immer unbedingt gut vergleichbar mit anderen politischen Systemen. Und ja, es darf Verbesserungen am System geben, aber eine Alternative zur EU haben wir nicht. Es ist super wichtig, dass du wählen gehst. Deine Stimme macht da einen klaren Unterschied, wer in der EU über Gesetze entscheidet.
Und vielleicht auch nochmal so, ihr habt das jetzt alles gehört und ich bin mir sicher, ne, man muss das ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden wir uns damit beschäftigt haben, das zu verstehen. Und es ist voll in Ordnung, wenn ihr das jetzt gehört habt und irgendwie da nur so Elemente draus mitgenommen habt. Ihr müsst es ja auch nicht alles sozusagen bis ins Detail verstehen, sondern das Wichtige ist halt einfach daraus zu ziehen, dass es halt wirklich ein komplexes System ist, in dem aber schon versucht wird, dass halt die Interessen aller Menschen in der EU mehr oder weniger gut vertreten sind. Ja, ich glaube, das finde ich irgendwie so einen ganz wichtigen Punkt dabei.
Ja, voll. Ansonsten helft ihr uns natürlich total und auch der Europawahl, wenn ihr den Podcast abonniert, uns weiterempfehlt, liked uns auf Instagram.
Ja, und am allerwichtigsten, redet über die Europawahl, geht wählen, schaut mal in die Shownotes, wenn ihr Erinnerungen dafür haben wollt, wann die Wahl ist oder genau, ihr könnt uns auch einfach auf Social Media folgen, dann erinnern wir euch auch daran. Sprecht über die Wahl, sprecht über unseren Podcast, wenn Menschen unsicher sind, warum sie bei der EU-Wahl wählen gehen sollen. Und genau, das war's. Ja.
Kurzer Ausblick noch auf nächste Folge. Es geht um Klimaschutz. Was macht die EU gegen die Klimakrise und wo berührt euch das eigentlich in eurem Alltag?
Band. Das hört ihr dann in 2 Wochen wieder genau hier und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Bei EU was geht, deinem Podcast zur Europawahl mit Matthias und Elena. Mach's gut, ciao, ciao.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Alex Berlin. Mehr als ein Sender.